Impulse. Der KPMG-Podcast.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer KPMG-Podcast-Reihe Impulse. Mein Name ist Robert Lamprecht. Ich bin Partner bei KPMG und ich freue mich heute, Josef Schäufer vom European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats bei mir im Gespräch begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Schäufer, hallo Josef.
Hallo, grüß Gott. Servus Robert.
Nachdem wir beide doch eine gemeinsame Vergangenheit haben, sind wir in diesem Podcast bei du und ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir über ein spannendes Thema reden. Und damit unsere Zuhörer gleich einmal ein bisschen besser verstehen, um was bei dem Thema geht, würde ich dich bitten, dass du dich einmal kurz vorstellst und auch sagst, was macht ihr eigentlich in diesem Center of Excellence? Worum geht's da?
Ja, danke für die Einladung. Ja, ich bin seit 5 Jahren an diesem European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats, kurz Hybrid COE, darf ich dienen. Warum gibt es dieses Center? 2014 nach der Annexion, der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim, haben sowohl NATO als auch EU begonnen zu überlegen, wie sie auf diese neuen Gefährdungen reagieren können. Neuen Gefährdungen insoweit, als wir zum ersten Mal damals gesehen haben, die berühmten Little Green Men, Soldaten ohne Distinktionen, ohne Nationalitätsabzeichen etc., haben plötzlich also einen Teil eines Landes besetzt. Das ging einher mit Des- und Missinformationskampagnen, mit Cyberangriffen, mit terroristischen Attacken etc. etc. Die NATO hat sich damals überlegt, ja, da müssen wir was machen, aber da brauchen wir die zivile Seite auch dazu. Und die EU hat dasselbe gedacht. Da müssen wir was machen, aber da brauchen wir das Militär dazu. Deswegen ist dieses Hybrid COE gegründet worden und ist bis jetzt die erste und einzige NATO- und EU-Institution. Meine Aufgabe hier ist es, die Betreuung des Cyber Workstreams. Also ich leite hier den Arbeitsbereich Cyber. Sehr übergreifend mit anderen Themenbereichen.
Jetzt ist es natürlich ein Tätigkeitsfeld oder ein Bereich, wo man nicht sagt, okay, den finde ich irgendwo in einer Jobausschreibung und denke mir, naja, da bewerbe ich mich jetzt einmal schnell, weil das eh so lustig ist, sondern es muss ja auch ein gewisses Interesse bzw. gewisse Ambitionen dafür entstehen. Und was hat dich eigentlich dazu gebracht, in dieses Feld der hybriden Bedrohungen zu gehen? Womit hat da eigentlich dein Interesse begonnen?
Ja, da muss jetzt sehr weit zurückgehen, auf die Jahrtausendwende quasi, wo damals der Begriff der asymmetrischen Kriegführung aufgekommen ist. Ja. Dem habe ich mich angenommen, habe damals meine ersten Artikel, meine ersten Bücher geschrieben, sind eh auch noch auf Amazon. Ja. Aber damals habe ich mich begonnen, mit der Materie zu befassen. Und dann ging es eigentlich sehr schnell, ja. Von der asymmetrischen Kriegführung oder asymmetrischen Bedrohungen. Dann kam auf 2006, 2007, spätestens 2007 mit den Cyberangriffen auf Estland, die Cyberkriegführung und die ganzen Gefahren aus dem Internet quasi, aus dem Cyberspace. Und das wurde dann 2012, 13, 14 spätestens dann wieder abgelöst über die Diskussion der hybriden Kriegführung, die hybriden Gefahren, mit denen ich mich allen befasst habe. Und das ist ja noch nicht zu Ende. Jetzt kommen seit 2, 3 Jahren, reden wir über die kognitive Kriegführung, ja, und über kognitive Gefahren. Und das ist auch etwas, mit dem ich mich hier beschäftige. Aber so hat es sich einfach entwickelt über die Jahrzehnte eigentlich.
Wenn wir so ein bisschen auf diese Vergangenheit zurückblicken, auch so in Richtung Veränderung der ganzen Phänomene, was hat dich eigentlich am meisten überrascht, wenn du so schaust, in den letzten Jahren, wie die gesamten Gruppen bei dem Thema umgehen und was sollten wir eigentlich wissen, wenn wir unser Gegenüber besser verstehen wollen?
Naja, wenn du vom Gegenüber sprichst, müssen wir auf präsumptive Angreifer eigentlich eingehen. Also das, was sich für mich in den letzten Jahren am deutlichsten entwickelt hat, ist, dass das Cyberspace als Domäne 2014 anerkannt von NATO, 2015 von der EU, also als definitive Domäne immer wichtiger wird. Ja. Und für mich ist der Cyberspace der Domänennebler, also der hauptsächliche Träger für hybride Angriffe. Hat vielerlei Ursachen und Auswirkungen, wenn wir uns anschauen, die neuen Technologien natürlich auch. Ja. Ohne Cyberspace gäbe es keine neuen Technologien. Alle neuen Technologien, egal ob AI, ob, also Artificial Intelligence, Cloud Computing, Doom Cities, intelligente Drohnen, intelligente Kriegführung als solches und so weiter und so fort, das wird ja alles programmiert im Cyberspace. Ja, ohne Cyberspace keine neuen Technologien, keine neue Form der Kriegführung, der Auseinandersetzung.
Also eigentlich die kann man so auch zusammenfassen, durch die Dynamik, die eigentlich jetzt in den letzten Jahren entstanden ist, gewinnt dieses Phänomen eigentlich an, ich sag, Oberhand, beziehungsweise ist vielleicht noch etwa ein gewisses Vakuum in diesem Phänomen vorhanden, wo auf der Seite der Angreifer momentan das Potenzial höher ist als auf Seite der Verteidiger.
Das ist jetzt die große Frage, wo das Potenzial größer ist. Ja. Also die letzten Wochen hat sich abgezeichnet, das muss man wirklich sagen, dass Russland doch, so wie eigentlich angenommen vor dem Ukraine-Krieg, über gewaltige Cyberkapazitäten verfügt. Die große Frage war eigentlich im wie der Krieg, wie der Angriff der Russlands vor über zwei Jahren inzwischen auf die Ukraine begonnen hat. Wann wird dieser Big Clash, dieses Cyber Armageddon quasi, ja, oder Cyber Pearl Harbor, wie andere sagen, ja, wann wird das stattfinden, ja? Und eigentlich hat die Community, Cyber Community, wir haben eigentlich alle damit gerechnet, dass das kommt. Dieser Riesenangriff auf unsere kritische Infrastruktur, auf hauptsächlich kritische Infrastruktur, aber der ist bislang noch nicht gekommen. Ja, jetzt erfahren wir, dass die Quellcodes von Microsoft geknackt wurden. Wir erfahren vor zwei Wochen, wir erfahren letzte Woche große Cyberangriffe auf Deutschland, Frankreich, Polen, Desinformationskampagnen mehr. Deutschland hat vor einem Monat entdeckt plötzlich 30.000 Fake-Accounts auf Twitter oder auf Z und so weiter. Also es tut sich etwas, aber warum hat dieser riesige Angriff noch nicht stattgefunden? Da gibt es für mich drei Möglichkeiten. Ja. Das erste war, dass Russland sich einfach am Anfang konzentriert hat auf die konventionellen Streitkräfte und zu wenig Geld da war eigentlich für die Cyber-Streitkräfte. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, wir waren besser vorbereitet, als wir eigentlich angenommen haben. Und die dritte Möglichkeit ist, die gefällt mir eigentlich am wenigsten, ist die, dass wir den Riesenvirus gegen, was ich nicht, zum Beispiel unser SWIFT-System, ja, dass dieser Riesenvirus schon in unseren Systemen ist. Und wir es einfach nicht wissen.
Unterschiedliche Szenarien, nur wir werden nie wirklich die richtige Antwort darauf bekommen. Wie wollen wir jetzt vielleicht ein bisschen die Zeichen der Zeit werden es dann zeigen, was genau. Dann, oder die Geschichte wird uns dann zeigen, was am Ende wirklich passiert ist. Ja. Die Frage ist, halten wir es so lange aus oder passiert nicht vorher, so wie du gesagt hast, ein Elementarereignis. Ja. Aber um das vielleicht wieder ein bisschen einzuordnen, die Dimension Cyberangriff muss ja heute eigentlich immer parallel mitgedacht werden, wenn wir von hybriden Bedrohungen sprechen. Und dabei ist man ja relativ schnell auch in Desinformationskampagnen, die im Internet stattfinden und Auswirkungen auf das reale bzw. das echte Leben haben, zum Beispiel wenn es um Angriffe auf die kritische Infrastruktur geht. Und wenn wir uns derzeit die geopolitischen Spannungen anschauen, inwiefern befinden wir uns bereits in einer Akt oder in einer Art des Kalten Kriegs oder Information Warfare, beziehungsweise steuern wir bereits darauf zu?
Sehr gute Frage. Also für mich, das ist jetzt meine Privatmeinung, nicht die offizielle Meinung des österreichischen Bundesheeres, weder noch des Hybrid COI. Also wir sind am Beginn einer Auseinandersetzung oder teilweise natürlich schon mitten in einer Auseinandersetzung zwischen Autokratien und Demokratien. Wenn wir uns anschauen, wer jetzt da wirklich eigentlich auf dem Schlachtfeld der Ukraine, wer wen unterstützt, dann sind auf der einen Seite eben die Demokratien, hier hauptsächlich zusammengefasst als NATO und EU. Auf der einen Seite unterstützt von den großen Demokratien Asiens wie Japan, Südkorea, aber auch Australien, Neuseeland. Und auf der anderen Seite haben wir die, wie sie im Netz eigentlich genannt werden, die Bad Four, also Russland, China, Nordkorea und der Iran. Wobei sich hier, und das hast du mich noch gar nicht gefragt, ja, aber das beantworte ich gleich gerne, wobei sich hier die Angriffsvektoren und die Angriffstaktiken dieser Terrible Four, wie sie auch genannt werden, ja, unterscheiden. Ne? Weil China hat das größte Interesse und das sind höchst, höchst entwickelte Angriffscodes. Ja. China hat das größte Interesse an der Spionage. Da tut sich sehr, sehr viel. Nordkorea eher monetäre Interessen, das heißt Ransomware. Der Iran, der sich seit 3 Jahren eigentlich in einem Cyberkrieg bereits ja, mit Israel befindet, an Zerstörung, also an der Zerstörung kritischer Infrastruktur. Und Russland macht von allem ein bisschen, ist aber hauptsächlich im Bereich der Des- und Missinformation und Deepfakes tätig. Also das unterscheidet sich interessanterweise.
Bringt ja diese Unterscheidung vor allem gesellschaftspolitische Auswirkungen auch mit sich, je nachdem, welche Effekte wir dann sehen. Nachdem viele unserer Zuhörer ja aus dem unternehmerischen Umfeld auch kommen, das heißt in Unternehmen, in der Wirtschaft tätig sind, inwieweit kann man diese Angriffstaktiken, die du genannt hast, auch auf Unternehmen runterprojizieren, beziehungsweise sehen wir hier gewisse Schwergewichter, die die jeweiligen Gruppierungen gegen Unternehmen setzen?
Wenn ein Unternehmen im Bereich der Entwicklung von Technologien ist, muss es damit rechnen mit 2 Angriffsvektoren. Einerseits die Erpressung und andererseits die Spionage. Ransomware wurde sehr, sehr erfolgreich eingesetzt in den letzten Wochen und Monaten gegen Unternehmen. Das ist immer eine sehr heikle Sache, wenn die Computer plötzlich nicht mehr funktionieren, man nicht mehr auf die Daten zugreifen kann. Es liegt im Bereich der Unternehmen, vor allem der kritischen Infrastruktur, sich hier anfangs selbst zu schützen. Da dürfte sich in Österreich noch nichts geändert haben. Am Anfang ist der Selbstschutz und dann irgendwann einmal greift dann der Staat auch ein oder darf eingreifen. Auf der anderen Seite, Spionage ist halt auch sehr, sehr schwer zu verhindern, weil oftmals mittels Unachtsamkeit im Unternehmen hauptsächlich eigentlich, ja, da Virus, also Viren in die Systeme der Unternehmen gelangen und dann oft sehr lange auch schlafen, bis sie und dann Daten abgreifen, bis man bemerkt, da ist etwas und da passiert etwas und dann ist es schon zu spät.
Also wir müssen uns darauf einstellen, so wie ich dich richtig verstehe, dass je nachdem, in welchem Geschäftsmodell ich drinnen bin, natürlich an unterschiedlichsten Fronten zu kämpfen habe, beziehungsweise es nicht nur eine einzelne Bedrohung ist, mit der ich es zu tun habe, sondern eher das Ganze facettenreicher sein wird.
Absolut. Also mir ist zum Beispiel auch ein Fall eines Unternehmens in Frankreich bekannt, ja, wo unter einem Unternehmen, so wie es eigentlich gang und gäbe ist, durchaus auch zivile, also normale Applikationen in das Unternehmenssystem eingestellt hat, wie LinkedIn, wie andere Applikationen. Ja. Und mittels eines gefakten LinkedIn-Accounts ein Mitarbeiter kompromittiert wurde und somit eigentlich dann Viren in das System gelangen konnten.
Das heißt eigentlich, Social Engineering bzw. die gezielten Ansprachen finden schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt auch über berufliche soziale Netzwerke statt.
Absolut, hundertprozentig. Also das ist jetzt nur ein Beispiel. Das zieht sich durch schon eigentlich seit 2, 3 Jahren, wo mir bekannt wurde, dass also auch Unternehmen in Schweden, in Norwegen und so weiter und so fort davon betroffen waren.
Jetzt möchte ich den Fokus ein wenig schwenken und auch auf unsere gesellschaftlichen oder auf die gesellschaftspolitischen Aspekte eingehen, weil wir ja im Jahr 2024 eines der größten Wahljahre in der Geschichte haben. Und wenn wir uns anschauen, eben die derzeitigen Spannungen, die wir erleben, die werden sich, so vermute ich, noch verschärfen. Und es ist sicherlich einfacher denn je geworden, Fehlinformationen oder falsche Informationen zu verbreiten. Wie groß siehst du die Gefahr für Österreich, dass Desinformationskampagnen hier unsere Wahlergebnisse beeinflussen können?
Also wir leben da sicherlich nicht auf einer Insel der Seligen. Da können wir noch so neutral sein. Wir werden oder sind auch bereits auf dem Fokus im Fokus von Des- und Missinformationskampagnen. Interessanterweise machen wir jetzt im April eine Awareness-Veranstaltung in Österreich, hat uns Österreich vor 2 Monaten, 3 Monaten angefordert, eben im Rahmen direkt vor den EU-Wahlen. Diese Schulungen machen wir aber auch in anderen Ländern nach Anforderung. Und da geht es eigentlich hauptsächlich am Anfang einmal um Steigerung der Awareness, dass man weiß, dass es überhaupt passieren kann. Und das geht also bis zum Einsatz von Hochtechnologie.
Mit Hochtechnologie meinst du dann Möglichkeiten zur Erkennung bzw. zur Detektion von solchen Ansätzen?
Ganz korrekt, zur Detektion eigentlich der Social Media hauptsächlich, ja.
Inwieweit sind bei Wahlen solche Wellen erkennbar? Gibt es einen Zeitpunkt, wo du sagst, startet typischerweise ein halbes Jahr oder ein Jahr davor? Wie ist da ungefähr der zeitliche Ablauf?
Da muss ich verweisen, auch wieder lang in die Vergangenheit zurück, ja. Die gute alte Sowjetunion hatte in ihrer Militärdoktrin bereits geschrieben, dass bevor ein Land angegriffen werden soll, 6 bis 8 Jahre vorher bereits dieses Land destabilisiert werden sollte. Mittels Desinformationskampagnen, damals halt natürlich nicht Social Media, kaum Internet, ja, aber mittels anderer Kampagnen und so weiter. Also das beginnt schon sehr, sehr früh. Und wenn man sich anschaut, die Desinformation in der Ukraine hat bereits begonnen um das Jahr 2010.
Also wir reden da nicht mehr von ein paar Wochen, sondern das ist frühzeitig orchestriert, koordiniert und geplant und folgt quasi einem großen Drehbuch, das wir nicht kennen, diejenigen, die es aber ausführen schon.
Absolut hundertprozentig, jawohl.
Inwieweit kann man solche Drehbücher eigentlich lesen oder lesen im Sinn von, wenn man zu einem gewissen Zeitpunkt kommt, weiß man, was als nächstes kommt? Oder ist das wirklich so unberechenbar?
Ich darf dir ein Beispiel geben. Ja. Also wie schon gesagt, die russische Bevölkerung wurde seit 2010 eigentlich darauf vorbereitet, dass etwas mit der Ukraine passieren kann. Musste nicht. Ja. Also seit 2010 erfährt die russische Bevölkerung aus ihren Medien, aus ihren Social Media, aber auch aus den Fernsehkanälen etc., dass eigentlich in der Ukraine Nazis an der Regierung sind. Ja. Und das wird immer wieder hineingehämmert. Ja. Anderes Beispiel ist jetzt zum Beispiel mein Gastland, wo ich sitze, also in Finnland. Ja. Die russische Bevölkerung hört seit 3 Jahren über Finnland, erstens einmal, dass Finnland den Zweiten Weltkrieg begonnen hat, also zuerst damals die Sowjetunion angegriffen hat, was natürlich nicht der Wahrheit entspricht, und dass die finnische Bevölkerung sich nach dem alten Zarenreich zurücksehnt, weil die finnische Bevölkerung hat wesentlich besser gelebt im Zarenreich als jetzt. So, stimmt auch nicht. Aber je öfter man das hört, umso mehr glaubt man es. Ja. Und ich könnte jetzt wirklich unglaublich viele Beispiele bringen, ja, wo die Bevölkerung Russlands einfach hört, also Falschnachrichten hört. Und deswegen ist es ja auch so, dass die Bevölkerung Russlands nach wie vor sehr hinter Putin steht. Weil für sie entspricht das alles der Wahrheit, was er sagt.
Das heißt also, die Schaffung eines Narrativs, auf dem aufbauend an dem, was du sagst, Glaubwürdigkeit geschenkt und sagt, ja, wir stehen voll dahinter und der Zug fährt.
Ganz genau so ist es, der Aufbau eines Narrativs, an was die Bevölkerung glaubt. Oder ein drittes Beispiel fällt mir gerade ein. Also, dass Polen im Zweiten Weltkrieg zuerst die Sowjetunion gemeinsam mit Nazi-Deutschland angegriffen hat. So, Polen waren da seit der Nazi-Deutschland. Das hört die russische Bevölkerung auch bereits seit 2013, 2014. Es werden auch zum Beispiel auch die Schulbücher diesbezüglich gefälscht. Ja. Also die Kinder lernen das, dieses neue Narrativ auch bereits. Ja.
Also zum einen versuchen wir natürlich solchen Dingen mit Bildung zu begegnen und zu sagen, ja, wie können wir resilienter werden? Aber wenn das Bildungsmaterial selbst dann, ich sage, die eigenen Wahrheiten verbreitet, dann ist wahrscheinlich dieser Hebel oder dieser Gedanke einer, den wir zwar verfolgen können, aber nicht zur Wirkung kommt.
Umso wichtiger sind unabhängige Medien, die uns eigentlich wirklich die Wahrheit erzählen, ja, die nicht gebunden sind, die nicht an den Staat gebunden sind.
Und genau vor dieser Herausforderung, glaube ich, werden wir heuer noch bis in den Herbst oder eigentlich bis zum Ende des Jahres stehen. Die Miss- und Desinformation ist ja nicht nur etwas, was Gesellschaft oder die Gesellschaften an sich betrifft, sondern betrifft ja auch Unternehmen. Kennst du Fälle oder sind dir Fälle bekannt oder hast du Beispiele, wo du gesehen hast, dass Unternehmen selbst auch Opfer von Desinformation wurden und es zu wesentlichen Konsequenzen dort gekommen ist?
Weiß ich, darf ich jetzt aber nicht sagen. Ich kann aber ein Beispiel bringen, ja, aus den USA, wo ein großes Immobilienunternehmen im Privatbesitz, im Besitz einer Familie, mittels Social Media derart desavouiert wurde, nämlich die Familie als solches, mittels Des- und Missinformation der Social Media, dass die einen Teil des Unternehmens unter dem Wert verkaufen mussten.
Also können wir hier eigentlich von Kursmanipulation auch sprechen?
Korrekt.
Aus den Erfahrungen bzw. den Einblicken, die du dort gewonnen hast, wenn du sagst, ich habe 3 Tipps für Unternehmen, wie sie sich hier besser vorbereiten können, was wären deine 3 Empfehlungen?
Ja, danke für die Frage. Also das ist nicht so leicht zu beantworten, aber ich will mit einem Beispiel beginnen. Es gibt Länder, Mitgliedsländer, die ich habe vielleicht versäumt am Anfang zu sagen, dass alle NATO- und EU-Staaten in den letzten 6 Jahren Mitglied des HIPCOE wurden. Und für mich am interessantesten war dann zu sehen, wie sehen unsere Mitgliedstaaten denn den Informationsraum, den Cyberraum und den Zusammenhang der beiden. Ja. Und es gibt Mitgliedstaaten wie Deutschland, kann ich sagen, ja, die sehen das zusammen, haben auch ein diesbezügliches Kommando gegründet. Das geht bis in die höchsten staatlichen Ebenen und die sehen das gemeinsam. Es gibt andere Mitgliedstaaten, die trennen das so. Aus meiner Sicht kann man das nicht trennen. Das heißt, der erste Tipp ist, den Cyber- und Informationsraum zusammenzusehen und hier wirklich aufzupassen, wirklich Awareness zu haben. Ein Scan der Social Media, ein Scan des Informationsraumes als solches, ja, ist für ein Unternehmen immer hilfreich, aber das ist natürlich teuer, das ist mir vollkommen klar. Ja. Aber es gibt auch schon Unternehmen, das weiß ich auch, die Computer Emergency Response Teams schon diesbezüglich beauftragt haben, auch den Informationsraum zu bewachen. Und wie wir wissen, kann man, es gibt da gesetzliche Regelungen, es gibt da natürlich auch Hindernisse, kann man den Informationsraum sehr gut mit Cybermitteln überwachen.
Das heißt, es macht dir bewusst am Ende durch die neue Domain Cyber und Informationsraum, dass hier eine Bedrohung stattfindet und dass man auch die aktiv ins Monitoring, aktiv in die Beobachtung mit einbindet.
Ganz genau. Man kann das mittels Keywords, ja, man kann das relativ leicht machen, relativ leicht und dann würde ich sagen, es ist kostenaufwendig, gar keine Frage, ist aber hilfreich und vor allem in der Früherkennung wichtig.
Sind wir in puncto Erkennung und Früherkennung und eine der Dinge, die wir gerade oft auch bei diesen Maßnahmen hören, ist natürlich die künstliche Intelligenz, weil künstliche Intelligenz immer dominanter wird, auch in unserer Gesellschaft, aber wenn wir jetzt bei den Bedrohungen und bei den Phänomenen bleiben, inwieweit spielen hier Deepfakes eine Rolle, inwieweit haben Deepfakes und Co. bereits in der Bedrohung überhand genommen? Wie ordnest du das zum heutigen Zeitpunkt ein?
Also zum heutigen Zeitpunkt kann ich sagen, dass Deepfakes noch erkennbar sind. Ja. Es ist noch kein Riesenproblem, aber es entwickelt sich unglaublich schnell. Ja. Möchte ich auch wieder ein Beispiel, darf ich auch wieder ein Beispiel geben? Ja. Wenn man sich Technologien ansieht. Ja. Wie lange hat eine Technologie gebraucht, 50 Millionen Anwender zu haben oder User zu haben? Ne? Das Flugzeug wurde vor 150 Jahren entwickelt ungefähr und hat die Hälfte der Zeit gebraucht, um 50 Millionen Gäste zu haben. Ne? Okay. Aber und das geht ja immer schneller. Ja? Der Computer hat gebraucht 14 Jahre. Social Media, wenn es beginnt. Aber TikTok zum Beispiel, ja? Du wirst TikTok kennen, Applikation von China entwickelt. TikTok hat fast 1 Milliarde Anwender. 90% der Anwender sind zwischen, angeblich, gibt es eine Statistik, zwischen 8 und 28.
Ja, das ist interessant.
So, wenn ich diese Altersgruppe weltweit beeinflussen will, dann verwende ich TikTok. So, und jetzt geht es dann noch weiter. Ja? Wie lang hat ChatGPT gebraucht für 50 Millionen Anwender? Ich weiß es nicht, es war zu schnell. Ich kann nur sagen, ChatGPT hatte in 2 Wochen 350 Millionen Anwender. Also die Entwicklung geht da so rasch, dass wir in den Abwehrmaßnahmen, und das ist ja nicht alles nur Angriff, es ist oft eine Spielerei, es ist oft, dass jemand etwas entwickelt, auch in guter Absicht, ja, dass das Manko leider Gottes an Spezialisten, die damit umgehen können, ja, immer größer wird.
Das heißt aber einerseits sind wir da ein bisschen in einem Dilemma ja auch drinnen, oder? Weil zum einen verlangen wir nach Experten, das heißt Experten, die uns dabei helfen sollen, diesen neu aufkommenden Bedrohungen oder diesen Veränderungen zu begegnen. Auf der anderen Seite sind wir aber in einem Massenphänomen drinnen und lassen es auf die Gesellschaft los. Das heißt, ist unser Zugang falsch oder sind die Bedrohungen so gut geworden?
Also die Entwicklung, ich glaube, wir in Österreich können da gar nichts machen. Die finden auch ohne uns statt, ja, weltweit. Ja. Wir können auf europäischer Ebene insoweit reagieren, als wir Forschungsprogramme zum Beispiel fördern, ja, EU-weit, auch auf EU-Ebene, ja, die eben diese Ausbildung diese ambitionieren, dass da einfach mehr Menschen in den IT-Bereich gehen, dass wir eine bessere Ausbildung haben. Ja. Indien ist unter Anführungszeichen schon vor einiger Zeit diesen Weg gegangen. Ja. Also man findet, indische Programmierer sind weltweit begehrt. Ja. Wir müssen einfach den Technologievorsprung, den die westliche Welt hat oder die Demokratien gerade noch haben, ja, den müssen wir halten und vielleicht ausbauen sogar. Und wir müssen einfach in der Entwicklung wirklich immer vorne dabei sein. Und wir dürfen den Faden, den berühmten Faden, einfach nicht verlieren.
Jetzt, du sprichst einen verdammt wichtigen Punkt an, weil wenn ich es gerade aus der technologischen Sicht betrachte, sehe ich, dass einerseits USA sehr stark im Bereich der Technologie, vor allem wenn man schaut, welche Unternehmen von dort kommen, beziehungsweise inwieweit sie auch den Markt dominieren. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Israel, das stark im Bereich der Security und Sicherheitstechnologien unterwegs ist. Und wenn wir dann stark in Richtung Osten schauen, Asien, ist natürlich unausweichlich, dass wir nach China schauen müssen und dergleichen. So, jetzt ist bei all diesen Dingen, die wir gerade genannt haben, fehlt irgendwie der Begriff Europa gerade, weil die guten Dinge, die wir in Europa hatten, haben sich entweder selbst verflüchtigt, siehe Nokia oder andere Unternehmen leider. Und Europa aus meiner Sicht entwickelt gerade eine Strategie, die da lautet, wir sind die Besten im Regulieren. Das heißt, die Regularien, Compliance ist etwas, das in Europa Oberhand gewonnen hat. Kann natürlich was Positives auch sein, aber wenn ich jetzt beim KI-Thema nochmal bleibe, die KI entwickelt sich so in einem rasanten Tempo. Können Regulierungen hier überhaupt noch Schritt halten und was braucht es eigentlich aus deiner Sicht, um KI-generierte Desinformationen stoppen, was wahrscheinlich schwierig ist, oder zumindest irgendwie eindämmen zu können? Was können wir da tun?
Also mit den Regulierungen halte ich mich zurück. Ja. Ist eine Geschichte, für das die Europäische Union bekannt ist. Das wissen wir. Ich bin ein glühender Verfechter des europäischen Gedankens. Deswegen tue ich immer sehr hart mit einer Kritik. Mag sein, dass es zu viel ist. Mag sein, dass es richtig ist. Die Zukunft wird uns weisen. Was ich sicherlich sagen kann, ist, dass wir einfach, wenn man sich anschaut, die EU ist noch immer die größte Wirtschaftsmacht weltweit. Auch vor den USA. Und weit vor China. Wir dürfen das einfach nicht verlieren. Ja? Wir müssen diesen diesen, und wir haben tolle Startups, ja, wir haben auch tolle Programme zur Entwicklung, zur Förderung von Startups, ja. Wir haben noch immer, wir sind auch noch immer führend im Bereich der Patente. Ja. Es ist, wir sind nicht so schlecht, wie wir uns oft machen, ja, aber das dürfen wir auch nicht verlieren. Wir dürfen uns natürlich nicht so reglementieren, dass gar nichts mehr geht. Das geht auch nicht. Ja. Aber wir müssen versuchen einfach, dass wir im Bereich der Patente, im Bereich der Hochtechnologie, dass wir da einfach Firmen fördern, dass wir da einfach vorne bleiben.
Ich höre da eine zweite Botschaft mit raus und die klingt für mich nach: Europa muss wieder das Selbstvertrauen entwickeln, das es schon mal gehabt hat, oder?
Ja, korrekt, ganz genau. Ja, hundertprozentig. Das ist das, was ich immer sage. Es ist sehr schwierig, Europa ohne den USA zu denken. Ja. Wir haben die Europäische Union, wir haben aber keine Sicherheitsarchitektur, keine europäische Sicherheitsarchitektur. Da gibt es einfach nur die NATO. Deswegen auch diese wirklich tolle Gründung des Hybrid COE, wo NATO und EU plötzlich an einem Strang ziehen. Ja. Aber prinzipiell dieses europäische Selbstbewusstsein muss sich weiterentwickeln, ob mit oder ohne USA, das lasse ich jetzt dahingestellt. Ja. Aber Europa muss einfach selbstbewusster werden wieder.
Europa muss selbstbewusster werden. Europa muss, so wie du sagst, seine eigenen Ecken und Kanten wieder aufzeigen. Das bedeutet aber auch, wenn wir es in puncto Wirtschaft und Co. denken, dass wir abgeleitet von der umfassenden Landesverteidigung in Österreich dieses Selbstbewusstsein auf mehreren Ebenen wieder entwickeln, oder? Sowohl aus der geistigen, aus der wirtschaftlichen, aus der zivilen und auch natürlich aus der militärischen Landesverteidigung, weil ja, je nachdem, wie sich der Herbst entwickelt, muss sich Europa vielleicht doch etwas wärmer anziehen und sagen, so, jetzt stehen wir alleine da und wir müssen selbst für uns stehen und mögliche Bedrohungen abwehren.
Ja, die ersten Schritte dahingehend sind ja schon gemacht. Also da war ich wirklich stolz auf Europa, dass Europa eigentlich in die Bresche gesprungen ist bei der Finanzierung der Munitionslieferungen für die Ukraine, weil bis jetzt die USA vollkommen ausgefallen sind für heuer. Ich meine, das ist auch etwas, ja. Hat mich stolz gemacht, wenn man sich ja auch anschaut, wie viel Prozent des BIP ein Staat eigentlich zur Verfügung gestellt hat zur Unterstützung der Ukraine. Da ist Österreich, und das wissen viele sicherlich nicht, im Mittelfeld, noch vor Italien und noch vor Frankreich. Ja. Okay, ich muss jetzt ein bisschen weggehen. Bin jetzt auf den Krieg in der Ukraine ein bisschen umgeschwenkt. Ja. Aber wenn wir gehen überhaupt in die Hochtechnologie oder in die Wirtschaft, ja, sollten wir einfach selbstbewusster wieder sein. Ja. Wir sind nicht so schlecht, wie wir uns manchmal machen.
Und dieser Mut, dieses Selbstvertrauen kann ich dir nur widerspiegeln aus unserer Studie heraus. Wir haben letztes Jahr gesehen, dass rund ein Drittel der Befragten hätte gerne Cybersecurity-Produkte und Innovationen, die aus Österreich bzw. aus der Europäischen Union kommen. Das heißt, der Ruf nach Selbstvertrauen, der Ruf nach Lösungen aus Europa von innovativen Unternehmen ist doch etwas, das heimische Unternehmen gerne hätten und sagen, ja bitte gebt uns das oder bitte machen wir das.
Und ich glaube, es wird noch drastischer ausschauen, wenn man sagt, europäische IT-Spezialisten.
Da sind wir dann noch einmal in einer anderen Dimension, absolut ja, richtig. Ich möchte jetzt den Fokus ein bisschen wieder in eine andere Richtung bringen und vor allem du hast auch eingangs erwähnt, gerade bei Desinformation und Vertrauensverluste spielen Medien und Politik eine enorme Rolle und können durchaus zu polarisierenden Meinungen führen. Inwieweit tragen Desinformationen dann, wenn es über diese Kanäle geht, zu gesellschaftlichen Unruhen bei, beziehungsweise wie resilient sind wir hier eigentlich in Europa?
Darf ich ausführen, dass unseren Informationen nach, ja, also ganz Europa da aufgeholt hat seit 2014, weil, wie ich schon ausgeführt habe, wie damals die Little Green Men quasi die Krim besetzt haben, ja, im Vorfeld Desinformationskampagnen, im Vorfeld Cyberangriffe bis hin zu terroristischen Attacken, ja, hat er sofort Putin erklärt, er hat damit nichts zu tun, Russland hat nichts zu tun. Und diese Meldung wurde von unseren Medien, egal jetzt welchen, Le Monde, überall bis zum Spiegel, wurde sofort weitergegeben. Uns hat das in Unsicherheit hinterlassen, weil wir haben nicht gewusst, was passiert jetzt wirklich. Ne? Wer sind die Little Green Men? Natürlich hat jeder vermutet Russland dahinter, aber wenn der russische Präsident sagt und die Duma auch, ja, die haben nichts damit zu tun, ne, dann, und das sogar der Spiegel schreibt, naja, dann müssen wir das glauben. So, also da hat sich sehr viel getan. Wenn Putin heute sagt, er steht nicht hinter irgendwelchen Angriffen oder so weiter, glaubt ihm kein Mensch. Also im Bereich der Awareness haben unsere Medien, da muss ich wirklich sagen, sehr, sehr viel gelernt, aufgeholt in den letzten Jahren. Also wir sind da resilienter geworden. Wir brauchen halt ein bisschen mehr Zeit vielleicht, kann sein, aber dafür machen wir es dann auch besser.
Resilienz bedeutet ja auch nicht nur über Angriffe zu sprechen oder Bedrohungen, die stattfinden, sondern auch, dass wir über Erfolge sprechen. Das heißt, was haben wir geschafft? Wo haben wir zum Beispiel wieder Angriffe erfolgreich abgewehrt? Reden wir hier aus deiner Sicht zu wenig drüber? Wird das zu wenig kommuniziert oder tun wir eh schon genug?
Muss ich bei dieser Frage passen. Ich kann nur ein tolles Beispiel bringen vor, ist es glaube ich 18 Monate her, wo eine Versicherung in Schweden einer Ransomware-Attacke ausgeliefert war und die das über interne Kanäle, EU-Kanäle, sofort den anderen Versicherungen in Europa weitergemeldet hat, was nicht normal unter Anführungszeichen ist. Firmen leider hüllen sich da oft in Schweigen, wenn sie einer Attacke ausgeliefert sind. However, aber diese Versicherung hat vor allem die Angriffsvektoren, was passiert ist und so weiter und so fort, europaweit weitergegeben. Und es erfolgten dann auch weitere Angriffe auf Versicherungen, aber nicht mehr erfolgreich. Aufgrund dieses Early Warning. Das heißt, Early Warning müssen wir wahrscheinlich noch mehr mit Nachdruck verfolgen.
Und damit hast du eigentlich genau schon die nächste Frage für mich aufs Tablett gebracht, nämlich wie gut funktioniert denn diese internationale Zusammenarbeit und wenn sie nicht gut funktioniert, woran scheitert sie aus deiner Sicht?
Ich möchte das mit einem Vergleich beantworten, den mir ein CISO einer der größten Banken Europas einmal gesagt hat, wie ich ihn gefragt habe, wann wollt ihr eigentlich Hilfe? Und er hat darauf gesagt, so früh wie möglich, aber auch so wenig wie möglich. Damit ist eigentlich alles gesagt. Es geht um den Datenschutz, es geht um die Kundendaten, es geht um das, was eigentlich das Geheimnis jeder Firma ist. Und da sind vor allem Banken, Versicherungen natürlich im Spiel. Ja. Es ist sehr schwer, hier ein Early Warning System europaweit zu schaffen. Auf dem Papier gibt es ja bereits, ja, aber es muss einmal ins Laufen kommen. Und dazu ist natürlich Vertrauen notwendig. Wenn ich daran denke, ist das Beispiel der schwedischen Versicherung, die hat das am Anfang nur weitergegeben den Partnerversicherungen, nicht allen. Ja? Und die Partnerversicherungen haben es dann wiederum weitergegeben deren Partnern. Also das war kein systematisiertes Vorgehen, sondern es hat funktioniert. Ja? Und ich glaube, genau da sind wir derzeit auch. Ja? Es fehlt dieses europaweite Early Warning, aber es kommt natürlich auf die Unternehmen, auf die Firmen an, was sie weitergeben, welche Info.
Siehst du da einen Unterschied von den Inhalten her? Das heißt, wenn die Information den herkömmlichen, sofern man von einem herkömmlichen Cyberangriff sprechen kann, beziehungsweise einer, ich sag, Des- und Missinformationskampagne, siehst du da einen Unterschied oder würdest du das in den gleichen Topf in dem Zusammenhang bei der Informationsweitergabe geben?
Ich könnte mir vorstellen, dass man das in denselben Topf gibt, ja, das durchaus, ja. Es gibt ja auch, also ich meine, ein Cyberangriff, da gibt es ja ein systematisches Vorgehen. Eigentlich haben alle europäischen Länder einen derartigen Cyber-Crisis-Mechanismus. Ja, haben wir, ähnlich dem in Österreich, das haben fast alle entwickelt. Ja. Inwieweit das auch für Desinformationen, Missinformationen verwendbar ist, ist die große Frage. Weil genauso wie in allen Ländern unterschiedliche Teile des öffentlichen Sektors für Cyberangriffe zuständig sind, ist es für hybride Angriffe. Ja. Es sind in Österreich, wenn ich ein Beispiel nennen darf, Cyberangriffe, wissen wir, ist das Innenressort zuständig, großteils unter Unterstützung BK und Verteidigung, aber für hybride Angriffe eigentlich das Verteidigungsministerium. In allen anderen europäischen Staaten ist es anders. Das heißt, man kann sich da zum Beispiel nicht verlassen auf Europol, weil in Frankreich ist das Innenressort nicht für Cyberangriffe zuständig. Ja.
Also das heißt, durch die unterschiedlichen nationalstaatlichen Lösungen kann es halt hier dazu kommen, dass Informationen, sagen wir es mal so, auf der Strecke bleiben oder Korrekt. Irgendwie nicht weiterkommen.
Ganz genau. Ja.
Glaubst du, kann hier die NIS-2-Richtlinie, die ja doch darauf abzielt, auch das Lagebild in puncto Cyberangriffe zu verbessern, damit wir auch europaweit hier koordinieren können? Glaubst du, kann das da helfen oder wie ist das eher erst ein nächster Schritt in der Evolution von der NIS-2?
Also die NIS-2 schafft theoretisch ja schon alle Voraussetzungen, dass es hier zu einer Informationsweitergabe kommt. Es ist die Frage, inwieweit dass die Nationalstaaten umsetzen. Meines Wissens ist die Umsetzungsperiode noch immer nicht aus. Also es geht ja noch, glaube ich, bis Sommer heuer. Und es kommt dann darauf an, wie vor allem die Staaten das umsetzen.
Also das heißt, die Chance ist da, wir müssen sie nur ergreifen, dass wir auch die Informationen, die wir haben, letztendlich da drinnen streuen.
Ja, ganz genau.
Dieses Informationenstreuen bringt mich auch, wenn wir jetzt ein bisschen so in Richtung schon Abschluss und Zielgerade unseres Gesprächs schauen. Wie schätzt du die hybriden Bedrohungen in der nächsten Zeit ein? Wie wird sich das geopolitisch entwickeln? Womit müssen wir rechnen?
Also diese Orchestrierung von hybriden Attacken, das heißt, die Gemeinsamkeit hybrider Attacken, das heißt zur gleichen Zeit Cyberattacken, vielleicht terroristische Angriffe, auf jeden Fall Dis- und Missinformationen, unterstützt von künstlicher Intelligenz, Angriffe auf die kritische Infrastruktur. Das kann beginnen mit dem Ausverkauf. Ja. Ich meine, ich verweise da immer nur auf den Hafen von Piräus. Wem gehört der Hafen von Piräus? Ja? Nicht mehr Europa. Und so weiter und so fort. Also diese Orchestrierung von hybriden Attacken, das wird leider, muss ich sagen, das wird zunehmen, auch in Österreich.
Das heißt also, stehen wir vor einer gewissen Zeitenwende, wenn es um die Qualität geht, um die Zeitenwende, wenn es um die Komplexität geht, solche Dinge zu erkennen?
Ja, also gerade bei der Erkennung davon ist Europa eigentlich aus meiner Sicht auf einem relativ guten Weg, weil hybride Gefahren werden inzwischen von allen ernst genommen. Einer der Parameter ist, dass eben alle EU- und NATO-Staaten jetzt schon Mitglied sind bei uns und jemanden geschickt haben, der hier am Center arbeitet, der die Informationen weitergibt, der unterstützt bei Ausbildungen. Also da sehe ich relativ positiv, also da sehe ich relativ Land am Horizont. Also große Gefahr ist, das sehen wir bei unseren Planspielen oder bei unseren Übungen, wenn wir die machen in Staaten, immer wieder. Es ist klar, wer für Cyberangriffe zuständig ist. Es ist zwar unterschiedlich, aber es ist klar, es ist geregelt. Es ist klar, wer für terroristische Attacken zuständig ist. Das ist eigentlich immer das BM, also das Innenressort. Es ist aber oft nicht klar, wer für Des- und Missinformationen zuständig ist. Manchmal ist es die Pressestelle irgendeines Ministeriums, die sind vollkommen überfordert damit. Ja. Also das ist etwas, was noch offen ist. Wer ist innerhalb eines Staates zuständig dafür, eine Desinformationskampagne zu erkennen und die entsprechenden Maßnahmen zu setzen?
Bedeutet also auch, projizieren wir es wieder auf unsere Unternehmen, machen Sie jemanden dafür im Unternehmen zuständig, der sagt, ich kümmere mich um das Thema Des- und Missinformation über alle Kanäle hinweg und habe dort den Überblick bzw. weiß, was zu tun ist. Benennen
korrekt.
Sie jemanden.
Ganz korrekt. Und jetzt ist die Frage, ob das nicht jemand sein könnte aus einem existierenden CERT.
Wäre natürlich auch eine Möglichkeit, genau. Ja. Weil dort bündelt sich ja Informationen.
Korrekt. Und die haben die Möglichkeiten, die haben auch die IT, die haben die IT-Ausstattung und so weiter und so fort. Die müssten nur neuen Auftrag bekommen, geschult werden und es könnte laufen.
Die Themen, über die wir jetzt alle gesprochen haben, sind ja Themen, die, und wenn Sie uns bis jetzt noch zugehört haben, Themen, die jetzt nicht jeder mit großen Freudenschreien gern hört und sagt, ah, da freue ich mich jetzt aber und super und warum machen wir nicht mehr davon, sondern es sind doch eben Themen, die den Ernst der Situation beschreiben. Und deshalb, Josef, würde mich mehr interessieren, wie motivierst du eigentlich dein Team und wie motiviert sich euer Team, an dem Thema weiterzuarbeiten, an dem Thema dran zu bleiben, vor allem deshalb auch, weil ja kein Ende des Kampfes unter Anführungszeichen beziehungsweise kein Ende der Bedrohung in Sicht ist. Was motiviert euch?
Also mit gewissem Stolz darf ich darauf verweisen, dass der Cyberworkstrand, also der Arbeitsbereich, den ich hier leiten darf, ja, der größte hier am Hybrid COE und in meinem Netzwerk, also sind 800 Experten in Europa und in Nordamerika. Wie motivieren wir uns? Oder wie motiviere ich diesen Apparat quasi fast schon? Ne? Mittels Austausch von Informationen. Also wir haben monatliche Besprechungen über die neuesten Entwicklungen. Die stellen wir eigentlich immer unter einem Header, also Begriff. Artificial Intelligence, Cloud Computing, was auch immer. Und da tut sich unglaublich viel. Und diese Wissensvermehrung ist es eigentlich, was uns am Leben erhält. Ich will nicht sagen, dass wir immer gescheiter werden, ja, aber es bleibt einfach immer sehr interessant. Und was eigentlich mich hier am meisten aufbaut, ist, dass wenn wir einen Auftrag bekommen von einem Mitgliedstaat oder von NATO oder von EU, dass das auf sehr fruchtbaren Boden fällt.
Eigentlich die Bestätigung eurer Arbeit mit Akzeptanz, mit Wertschätzung, mit dem Beitrag, den ihr für die Gesellschaft bzw. für Europa liefert.
Richtig, und wenn wir zum Beispiel eine unserer Ausarbeitungen zum Beispiel wiederfinden in der nationalen Sicherheitsstrategie eines Landes, baut es auf, dann war es nicht umsonst.
Jetzt habe ich dir heute sehr viele Fragen gestellt, beziehungsweise wir haben sehr viel über unterschiedlichste Themen gesprochen. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, was ist die häufigste Frage, die man dir schon gestellt hat?
Die häufigste Frage, die ich in den letzten Monaten gehört habe, war, was können wir aus dem Cyberspace heraus gegen die Desinformationen machen? Das war eigentlich das Häufigste.
Zum Abschluss jetzt natürlich immer der obligatorische Blick in die Glaskugel, weil wir wollen ja wissen, wie es in der Zukunft aussieht. Aber wenn wir uns in einem Jahr wieder treffen, was würden wir uns wünschen, heute schon getan zu haben?
Eine bessere Sichtweise und eine komplexere Sichtweise des Cyber- und Informationsraums gemeinsam mit dem elektromagnetischen Spektrum. Das haben wir nämlich hinten.
Jetzt musst du uns nur noch kurz erklären, was verstehst du für alle Nicht-Physiker und Physikerinnen unter uns, was verstehst du unter dem elektromagnetischen Spektrum in dem Zusammenhang?
Im Prinzip alles, alle Wellen, die wir nicht sehen.
Also das heißt, wir verstehen noch gar nicht die Vielfalt der Informationen in dem Zusammenhang verpackt in irgendwelchen Wellen, wo Informationen verteilt werden, aber wir begreifen es noch nicht, dass sie geteilt werden.
Korrekt, das sind Radiowellen, das sind Fernsehwellen, das sind das Internet, das ist alles das, was sich an Wellen rund um uns abspielt, ja, die wir nicht sehen.
Also
das würde ich mir wünschen.
Wir wünschen uns also eine bessere Transparenz, eine bessere Übersicht und ein besseres Verständnis über das, was momentan alles an Informationen da draußen um uns herum geistert und herumfliegt, die wir eigentlich noch nicht begreifen können.
Korrekt.
Wenn Unternehmen heute Desinformationskampagnen erleben über soziale Medien und Ähnliches, dann gilt es weiterhin Augen und Ohren offen zu halten, denn es kann ja vielleicht die viel zitierte Ablenkung sein und der eigentliche Angriff beginnt auf einer ganz einer anderen Seite, in dem gerade irgendwo Phishing-E-Mails oder so sonstige stattfinden.
Beispielsweise, ist nur ein Beispiel, ne? Aber diese gemeinsame Sichtweise, ja, die ist für mich von äußerster Priorität und das macht man noch zu wenig.
Dann bemühen wir uns, dass wir uns in den nächsten 12 Monaten der gemeinsamen Sichtweise widmen und werden dann wieder die Glaskugel befragen und sagen, ist das eingetreten, über das wir beide jetzt gerade gesprochen haben. Lieber Josef, ich sage vielen, vielen Dank für das Interview. Es war sehr interessant, hier die Einblicke von dir zu bekommen. Ich bedanke mich auch bei allen unseren Zuhörern, die wieder beim Podcast mit dabei waren und freue mich, wenn Sie wieder bei einer nächsten Ausgabe unserer Impulse-Podcast-Reihe mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiedersehen.
Impulse, der KPMG-Podcast. Jetzt reinhören unter kpmg.at/impulse.